Ja, herzlich willkommen zu Folge 11. Freisprech Folge 11. Im Sommerloch, aus dem Sommerloch, vom Sommerloch.
Im Sommerloch? Nein.
Naja, der Sommer ist ja ein bisschen vorbei, aber gut. Mit einigen interessanten.
Im Sommerloch, um das Sommerloch und um das Sommerloch herum.
Genau. Mit einigen doch sehr interessanten Themen aus dem Sommerloch. Da, ja, und mit Leo, der uns vielleicht auch ein bisschen was erzählen kann, wie denn gerade so der Stand ist.
Ja, moin.
Genau. Und man hört es vielleicht. Gerade wird hier eingeschränkt. Was gibt es denn heute?
Bier.
Oh. Lecker.
Das ist Black IPA.
Schwarzes Paderborner.
Ich habe auch noch eine Flasche im Kühlschrank.
Von dem Paderborner?
Die hebe ich mir für einen besonderen Anlass auf.
Wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen, dann gibt's die. Ja, zum Wohl.
Zum Wohl.
Grüße hin.
Boah. Puh.
Wow, interessant.
Ich habe gelernt, das sagt Bioleck immer, wenn es ihm nicht schmeckt.
Ja, aber... Ja?
Ja, doch. Also dagegen ist das Ratsherrn Pale Ale ja schon echt lasch, ne?
Ja. Stimmt.
Jo, wollen wir mal zum Thema kommen?
Zu welchem denn? Wir haben uns überhaupt gar nicht darauf geeinigt, wie wir das jetzt mit der immer wieder aufkeimenden Off-Topic-Kritik. Oh, das ist aber... Ja. Umgehen, fangen wir jetzt damit an.
Ich denke,
chaotisch wie immer.
Nee, ich denke, wir machen jetzt mal Freifunk, oder?
Erstmal Freifunk, gut.
Am Ende Termin und dann gucken wir mal.
Ja, was ist los in Hamburg?
Das ist das Thema heute, ne?
Genau, was geht? Jeder, der im Paderborner Irk-Channel ist, mal war, ganz witzig, wenn man da Ausrufzeichen Hamburg eingibt, dann hat man es schon gesehen. Hamburg hat die 500 Knoten genommen.
530?
Ja, mittlerweile gut, aber 500 ist ja nochmal so eine, ne?
Magische Marke.
Genau.
Also die NDR-Netzwelt hat auch direkt getwittert, dass wir jetzt unser Ziel erreicht haben.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Freifunk Hamburg kann jetzt im Prinzip aufhören.
Ja, gut. Die 42 Leute, die dann über den 500 noch so überengagiert so einen Knoten aufgestellt haben, möchten bitte nächsten Montag kommen und den wieder abgeben. Wir tüten die dann ein und schicken sie nach Paderborn. Entwicklungshilfe. Nein, natürlich ist das Ziel mit 500 nicht erreicht. Ich versuche auch gerade zu gucken.
Wir sind tatsächlich gerade schon bei 540 und ich meine, wir hatten sogar schon 550. Wir rennen den Paderbornern also davon, wenn man das mal so sagen möchte.
Also seit dem letzten Release, was haben wir jetzt? 05 ist von Blue on Live.
Na, nur von Blue on, dafür kriegst du wieder von den Lübeckern.
Entschuldigung, von
die Hamburger Firmware ist auf 0.5 und basiert okay. Auf Blue on 2014.3.
Okay.
Na, da legen sie sehr viel Wert drauf.
Gut, wunderbar.
Ich versuche gerade.
Also diese Versionsnummern, die gibt es bei Gluon. Also, oder woher kommt dieses 03, 05, 04?
Das sind unsere Versionsnummern.
Okay.
Also.
War das schon immer so? Also mir war so gewesen, dass
Gluon. Du seid Gluon.
Achso.
Im Prinzip, ja.
Okay.
Wieder
also, wenn ich. Nee, aber du wolltest noch was dazu sagen, zu der Firma, glaube ich. Seitdem?
Achso, genau. Seitdem wir jetzt die 05 der Hamburger Firmware basierend auf der 2014-3 von Gluon laufen haben, ist auch wieder ein deutlicher Aufwärtstrend bei den Knoten zu erkennen. Das ist ganz schön.
Ja, ich.
Ja, das kann. Also, das liegt vermutlich zum großen Teil auch daran, dass mit 05 endlich dieser. Ja, gut bekannte WLAN-Bug gefixt wurde und dadurch natürlich dann auch Knoten, die vielleicht keinen eigenen Uplink haben, sondern über Mesh im Netz hängen, ja, nicht mehr durch diesen Bug im Prinzip vom Netz getrennt werden.
Mhm. Ja, vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, die es nicht wissen, wie hat sich der Bug denn geäußert?
Der Bug hat sich geäußert dadurch, dass ja, im Prinzip der Knoten noch lief, nur das WLAN nicht mehr. Man konnte sich noch zu dem WLAN verbinden, aber hat halt keine IP-Adresse mehr bekommen. Mhm. Und bei Knoten, die selber über Mesh VPN im Netz hingen.
Also die mit Uplink per Internet.
Die mit Uplink, genau. Die waren tatsächlich auch noch online in der Karte und alles, nur es konnten keine ja, Clients sich dorthin verbinden.
Aber Knoten, die per WLAN gemasht haben?
Ja, die fliegen halt raus. Also wenn sie natürlich per WLAN keine Verbindung
haben. Achso, okay, also es betraf sowohl das Client-Netz, also das Netzwerk, zu dem sich die Clients verbinden, als auch das Ad-Hoc-Netz, über das gemasht wird. Mhm. Okay, ja, dann macht es ganz auch Sinn.
Das war im Prinzip ein Fehler, wohl irgendwie ein WLAN-Treiber, wodurch da bestimmte Warteschlangen vollgelaufen sind und die auch nicht mehr leer wurden. Also Warteschlangen, wo im Prinzip Pakete reingetan wurden, die verschickt werden sollten. Mhm. Und da kam es dann im Prinzip, ja, volle Warteschlange und hing dann irgendwie.
Mhm. Und da gab es dann zwischenzeitlich so Skripte, die dann regelmäßig geguckt haben, ob die Warteschlange voll war und dann das WLAN neu gestartet haben. Mhm. So als Übergangsfix. Und jetzt ist es mit der letzten Version tatsächlich offiziell gefixt worden, auch bei OpenWRT, ne?
Genau, also das war generell einfach nur ein Problem, also das war kein Problem von Gluon an sich oder der Hamburger Firmware.
Ein OpenWRT-Problem.
Genau, tatsächlich halt ein OpenWRT, ein Bug und wie heißt da der Felix Fiedkau, glaube ich, das ist ein OpenWRT-Entwickler,
NWD. Ich glaube, jemand wollte mich animieren, dass ich ihn treten soll, dass er das fixt. Habe ich nicht gemacht.
Der entwickelt da praktisch, also es gibt natürlich mehr OpenWRT-Entwickler, aber der entwickelt im Prinzip an diesen WLAN-Treiber mit. Mhm. Sag ich mal so.
Mhm. Und er hat's gerichtet.
Ja.
Vielen Dank an dieser Stelle.
Genau.
Auch ohne Tritt. Super. Genau, und ein Blick auf die Statistik sagt mir, dass ja so um den 11. August rum. Ja, haben wir die 500 genommen.
Und das haben wir ja auch auf der Webseite verkündet.
Genau. Und seitdem steigen auch wieder die Nutzerzahlen, die auch irgendwie so ein bisschen,
das stimmt,
runtergingen. Ja, schön, dass es doch irgendwie so weitergeht.
Mhm. Ist ganz beruhigend jetzt zu sehen, dass mit dem Fix anscheinend der Trend wieder sich positiv entwickelt.
Also was man vielleicht noch dazu sagen muss, zu der Entwicklung jetzt, André und ich haben auch nochmal explizit, also wir haben mal aufgenommen, welche Knoten wirklich dauerhaft offline sind und haben es war bisher glaube ich nur einmal, wir wollten es glaube ich nur ein zweites Mal machen, haben sozusagen die Besitzer dieser Offline-Knoten mal angeschrieben, halt tatsächlich auch mal Gründe genannt, was sozusagen sein kann, also dass sie zum Beispiel auch ihren Knoten einfach mal neu starten sollten oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, es waren glaube ich schon über 200 E-Mails, die wir da rausgeschickt haben, weil wir haben jetzt ja immer so, also zumindest laut Statistik, so 350 Offline-Knoten, sage ich jetzt mal so, oder etwas mehr. Ja, da kam tatsächlich auch relativ viel Rückmeldung. Ich meine, es wären fast zwischen 30 und 50 E-Mails wären halt tatsächlich zurückgekommen.
Das war schon ganz ordentlich.
Waren natürlich einige dabei, die, sag ich mal, umgezogen sind oder ja, andere Gründe.
Habt ihr die Dateien dann gelöscht, also die registrierten Knoten?
Wenn eine Rückmeldung kam, ja.
Okay.
Also sonst natürlich nicht. Mhm. Und vielleicht sind dadurch natürlich auch wieder ein paar dazugekommen.
Macht sich das denn, also wenn man die Dateien, also die Einträge für die Knoten löscht, macht sich das in der Statistik bemerkbar?
Ja, theoretisch geht die Gesamtzahl aus Online- und Offline-Knoten runter.
Also dieser Versatz oben, der gelbe,
müsste kleiner werden.
Okay, hat man jetzt auch nicht signifikant gesehen. Ne?
Es kommen natürlich auch immer wieder viele Knoten hinzu. Ne? Also das Netz wächst auch so noch weiter. Aber die Frage ist halt für uns natürlich immer so ein bisschen, was ist mit diesen über 300 Offline-Knoten? Sind die irgendwie totes Potenzial? Sind die einfach nur abgestürzt? Kann man die
rebooten? Also interessant wäre auch zu sehen, wie viele davon
einfach Daten leiden.
Ja, nee, also wie groß die Spanne ist, die immer zwischendurch mal offline ist. Also wenn man das über die Zeit sieht,
ja.
Also wie viele Knoten das ausmacht. Mhm.
Das ist auch ganz witzig eigentlich zu sehen, wenn man sieht ganz oft, dass das über den Tag irgendwie mal runtergeht oder auch nachts und halt Richtung Nachmittag, Abend wieder ein bisschen höher geht. Und aber der Versatz ist meistens nur so 10 bis 20 Knoten, sage ich jetzt
mal. Kann das auch an Netzstörungen liegen, bei den Betreibern liegen? Bei Internetprovidern?
Ja, weiß ich nicht. Also ich hatte am Wochenende, glaube ich, auf Heise oder so gelesen, dass irgendwie O2 oder so gestört ist, DSL. Das konnte man aber bei...
O2 ist gestört.
Und auch die Zugänge?
Ja, auch die Zugänge. Das konnte man aber tatsächlich in der Statistik nicht sehen. Aber ich meine, es war mal vor ein paar Monaten so, dass tatsächlich irgendwie wir plötzlich um 50 oder 60 Knoten ärmer waren. Und da war tatsächlich dann, es gibt ja bei Heise so einen Netzstörungsmonitor oder Reporting-Tool, mhm. Da war dann tatsächlich irgendwas für Hamburg eingetragen, dass irgendwie bestimmte DSL-Provider da Probleme hatten.
Ja, aber das sagten auch die Paderborner, dass sie da irgendwie dass Provider Netzausfälle hätten.
Deswegen mehr Freifunk.
Genau.
Wenn ihr eure Nachbarn dazu kriegt, auch Router aufzustellen und wenn die dann auch noch per Internet verbunden sind, dann kann euch ein Ausfall bei eurem Provider egal sein, solange ihr nicht den gleichen habt wie eure Nachbarn.
Genau, also.
Weil ihr dann darüber nochmal...
Stellt einen Knoten bei euch, bei eurem Nachbarn auf und klärt, welchen Provider er hat.
Stellt aber trotzdem einen auf, auch wenn er den gleichen hat.
Das stimmt.
Weil die Leitung könnte ja anders und... Nein,
aufstellen.
viel hilft viel.
Ich gucke hier gerade auch in die Offline-Statistik. Vielleicht müsste man auch einfach mal diskutieren, dass man grundsätzlich diese ganzen Knoten, die hier auch... gar keinen Namen haben, sondern wo einfach nur eine MAC-Adresse steht, ob man die mal alle rausschmeißt, weil die sind irgendwie alle hundertprozentig offline.
Ja, wobei das...
Und das da...
Gehen die überhaupt in die Statistik ein?
Das mit diesen Namen, mit diesen Routern ohne Namen ist tatsächlich auch ein Problem mit der Statistik an sich. Also das liegt jetzt nicht am Freifunk oder so. Die hat leider ein paar Bugs, deswegen... ja, hängt da alles, also teilweise erscheinen da ja auch Knoten mehrfach drin in der Übersicht und so.
Mhm.
Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr gefixt, weil, so wie ich gehört habe, in Lübeck im Moment eine neue Knotenkarte entwickelt wird, die dann auch sowas wie ja, Statistiken im Prinzip schon mit enthalten soll, die dann auch funktionieren.
Das, ich habe auch schon gesehen, Screenshots vom neuen Config, nee, von der neuen Knotenstatusseite, wo auch Statistiken auftauchen sollen.
Genau, also die Statusseite zieht sich dann im Prinzip genau wie die Karte diese Statistiken aus dem Netz. Also natürlich eher momentan Werte, weil auf dem Knoten gar nicht der Speicherplatz vorhanden ist, da irgendwie einen längeren Verlauf zu speichern. Aber was vielleicht ganz interessant ist, halt mit der neuen Gluon-Firmware werden auch so Sachen im Netz übertragen wie Uptime des Knotens, also wie lange ist der Knoten schon an und so weiter, übertragene Daten.
Das habe ich bei der Alfred-Liste, auch nicht ganz verstanden. Also wenn man jetzt in der im Knotengraph auf Alfred klickt. Warum ist die Spalte mit der Uptime rot? Für alle Knoten. Also das sieht immer, rot heißt für mich, der Knoten ist offline.
Ist sie das?
Ja. Klick mal drauf.
Ah. Ja. Ja, ist vielleicht nicht ganz optimal, das stimmt, ja.
Ich hab's einfach nicht verstanden. Also vielleicht gibt's ja einen Grund für, aber...
Naja, aber Ziel ist im Prinzip halt auch von dieser neuen Knotenkarte dann, dass man da für jeden Router direkt auch mehr Statistiken abrufen kann. Also sowas wie, was für eine Daten, was wurde da an Daten eigentlich übertragen, auch im Schnitt und so weiter. Oder auch zum Beispiel so Sachen auflistet, ja, Knoten hat sich neu gestartet oder wurde geupdatet und sowas kann man halt alles aus diesen,
ganz schön.
Diesen Daten rausziehen. Ja, aber zu der neuen Statusseite, du hattest da von Nils, glaube ich, einen Screenshot gesehen,
oder? Genau, hatte ich per Twitter gesehen.
Ja, das wird echt ganz interessant. Also ich hatte jetzt gelesen, dass er nicht genau weiß, also Nils ist einer der Gluon-Entwickler aus Lübeck, dass er nicht genau weiß, ob das jetzt für die nächste Gluon-Version, also 2014-4, was wird. Eventuell auch erst danach, aber da sollen so Features rein, zum Beispiel, dass man von allen Nachbarknoten die Signalstärke halt live sieht. Oh. Also wenn man dann zwei Knoten hat, dann kann man die vielleicht auch ein bisschen so ausrichten, dass die Signalstärke da besser wird.
Mhm.
Also da kommen, glaube ich, noch ganz interessante Sachen auf uns zu.
Ich merke schon, also das entwickelt sich alles schön weiter. Ich bin auch begeistert. Wo wir gerade beim Thema Knoten und Registrierung und sowas noch waren, kann ich ja vielleicht nochmal berichten, was ich noch geändert habe. Wir haben ja das Formular zur Knotenregistrierung und wir hatten ja in einer früheren Folge schon mal diskutiert, dass wir so ein bisschen Probleme damit haben, wenn Leute weit außerhalb Hamburgs Knoten aufstellen. Also wir haben nicht das Problem damit, dass Leute Knoten aufstellen, aber es wäre halt gut, wenn sie sich dann zu näheren Communities gesellen oder wenn, sagen wir mal, sie auch anfangen, eigene Communities zu gründen, in Klammern, wo auch dran gearbeitet wird, dass das leichter wird, Klammern zu. Und um da noch ein bisschen zu sensibilisieren, habe ich das Knotenformular so ergänzt, dass wenn man einen Knoten außerhalb Hamburgs einträgt, so ein Informationsdialog aufgeht, der so ein bisschen sagt, hör mal, dein Knoten steht außerhalb Hamburgs, hier kannst du gucken, wo die nächsten Communities sind und so weiter. Das nochmal ein bisschen motiviert. Und dann, man kann ihn trotzdem noch eintragen, das wollen wir auch nicht verhindern oder so, aber wir wollen das schon sensibilisieren.
Mhm.
Und ja.
Ja, das hat ja doch irgendwie teilweise recht merkwürdige Blüten getrieben. Also ich persönlich finde es immer
ein bisschen... Der Dialog oder wo die Router stehen?
Wo die Router stehen. Also ich finde es irgendwo auch den anderen Communities gegenüber schwierig, quasi in jeder Stadt noch irgendwie so ein paar Router zu haben, beziehungsweise es macht ja wenig Sinn.
Die meschen ja nicht.
Genau, die meschen nicht. Und dann, warum sollen Hamburger Router in Bremen stehen, wenn es auch Freifunk in Bremen gibt?
Das stimmt.
Also wir haben die ja immer relativ aktiv angeschrieben. Ich glaube, das hat André immer gemacht, wenn er gesehen hat, da ist wieder ein Knoten ziemlich weit weg.
In Sibirien.
Und oder in Mainz oder so.
Dieses Anschreiben wollen wir so ein bisschen dadurch entschärfen, dass halt dieser Dialog jetzt da drin ist.
Mhm.
Und was natürlich auch noch verändert wurde bei der Karte, ich weiß gar nicht, wer das gebastelt hat. Normal hat die Karte sich ja sozusagen auf...
Achso, du redest jetzt von der Knotenkarte, nicht von der Karte zur Auswahl der Position des Knotens im Formular.
Also von der Knotenkarte, wo tatsächlich alle Router angezeigt werden, die hat sich früher immer auf die niedrigste Zoom-Stufe eingestellt, wo alle Knoten noch enthalten waren, die vorhanden sind. Wenn natürlich dann plötzlich ein Knoten in Mainz oder so war, hat man Hamburg gar nicht mehr so wirklich gesehen.
Also ich glaube, das habe ich mal an irgendeinem Freitag mit André
ja, gemacht. Das ist nämlich echt cool, weil jetzt ist die sozusagen immer auf Hamburg eingestellt. Mhm. Und das ist ja im Prinzip der Bereich, der uns da auch erstmal interessiert.
Genau. Also das war das an der Stelle. Ich glaube, zum Thema Knotenentwicklung und Registrierung und Statistiken und so haben wir es eigentlich sonst soweit erstmal erschöpfend behandelt, oder? Wollen wir mal zum nächsten Thema übergehen, was so passiert ist in letzter Zeit. Zum Beispiel das Thema IPv6. Du hast ja schon offen, Leo.
Ach, dieses neue?
Ja, erzähl doch mal.
Dieses neue, bunte Internet. Naja, es ist ja so, also wir hatten im Freifunknetz selber ja schon immer IPv6 über, kann man sagen, private Adressen? Mhm. Ja, im Prinzip private Adressen.
Sogenannte ULAs.
Ja.
Unique Local Addresses bei IPv6.
Ja, genau. Mit denen konnte man jetzt nicht per IPv6 Dinge aus dem Internet abrufen, sondern man konnte nur freifunkintern praktisch
kommunizieren
und gleichzeitig aber noch mit den anderen Freifunk-Communities über das Intercity-VPN.
Mhm.
Und wir haben jetzt seit letzter Woche mehrere globale IPv6-Präfixe oder Netze, wie man es auch nennen möchte.
Also das heißt, Bereiche, aus denen wir öffentliche IPv6-Adressen verteilen können, die auch aus dem Internet zugreifbar sind.
Genau. Die werden jetzt bei uns im Netz auch verteilt, sodass jeder Client und auch jeder Knoten eine solche Adresse abbekommt. Und die werden jetzt praktisch über das Intercity VPN, über den Berliner Förderverein Freie Netzwerke e.V. ins Internet geroutet.
Das heißt, da gibt es keinen Tunnel mehr ins Ausland, sondern es gibt einen Tunnel nach Berlin zum Förderverein. Erstmal nach Berlin und von da aus zum Förderverein. Und dort fällt das dann ins Internet. Und warum ist das kein Problem mit der Störerhaftung?
Und das betrifft nur IPv6.
Genau.
Genau. IPv4 geht weiterhin ins europäische Ausland per Tunnel und
NAT.
Ja. Alles wie gehabt.
Genau. Mhm. Also das ist jetzt sozusagen ein zusätzlicher Tunnel, wenn man so will, nur halt für IPv6.
Und wie ist das jetzt bei dem Setup mit IPv6 mit der Störerhaftung?
Dieses Netz läuft über den Förderverein, also der ist praktisch als Inhaber dieses Netzes eingetragen. Das heißt, wenn da beispielsweise Abmahnungen kommen, gehen die an den Förderverein. Mhm. Wir selber sind sozusagen dafür also für sogenannte Abuse-Meldungen verantwortlich. Das heißt, wenn jemand bei uns aus dem Netzwerk irgendwie Port-Scans macht oder so und andere Administratoren beschweren sich, dann kriegen wir die, aber Abmahnungen und so, das ganze Rechtliche geht sozusagen an den Förderverein. Und der hat auch Provider-Status, was ja im Prinzip, also ich kenne jetzt die genaue rechtliche Situation da auch nicht, aber der Provider-Status schützt im Prinzip da vor rechtlichen Problemen.
Also können wir erstmal festhalten, relativ unkritisch.
Ja.
Also müssen wir noch auf das Thema MAC-Adressen und Privacy-Extensions hinweisen?
Naja, vielleicht erstmal festhalten, die Spenderin hat nach wie vor nichts zu befürchten.
Genau. Ja. Also für den Routeraufsteller oder Routeraufstellerin ändert sich absolut nichts. Mhm. Die Router bauen nach wie vor den Tunnel zu einem der Gateways auf und sämtlicher Datenverkehr geht über diesen Tunnel, das heißt nicht direkt über die Internetleitung zu Hause zu den Gateways. Und erst von da geht es dann tatsächlich nach Berlin und da ins Internet dann.
Was hat meine Oma davon jetzt so?
Kann man das deine Oma hat schnelleres Freifunk davon.
Ja, das ist tatsächlich auch eine Hoffnung davon. Im Prinzip.
Und Karma-Punkte.
Sämtlicher IPv6-Datenverkehr, also wenn eine Website per IPv6 erreichbar ist,
ist halt schneller?
Ja.
Das muss nicht.
Aber,
also durch dieses Splitting, dass der V4-Traffic noch über den Tunnel nach Holland geht und der V6-Traffic nach Berlin, haben wir zwei verschiedene Verbindungen.
Also eine Entlastung.
Genau, eine Entlastung des Tunnels nach Holland und dadurch ist auf jeden Fall eine deutliche Steigerung des Durchsatzes. Also das Netz fühlt sich runder an.
Mhm. Und also der Tunnel nach Berlin ist, glaube ich, auch tatsächlich von der Performance auch ein bisschen besser als diese VPNs nach Holland. Mhm. Also das hängt natürlich dann ganz davon ab, was da sonst so los ist in Berlin. Die machen also nicht nur Freifunk Hamburg ist auf diesem, benutzt diesen Tunnelserver praktisch.
Mhm.
Naja, aber nochmal zur Störerhaftung, also das... Im Prinzip, wenn jetzt beispielsweise der Förderverein eine Abmahnung bekommen würde, dass aus einem dieser Netze, aus unserem Netz beispielsweise, illegale Musik runtergeladen wurde oder ähnliches, können die im Prinzip sagen als Provider, wir können da nichts machen, wir können die Kundendaten nicht ermitteln oder wir haben keine Kundendaten und dementsprechend da der Abmahnung was entgegenstellen.
Mhm.
Und es ist ja auch gerade so, dass da gerade zwei... Feststellungsklagen laufen gegen zwei Abmahnungen, die Freifunker bekommen haben. Wobei man halt dazu sagen muss, dass diese Freifunker, die haben jetzt nicht das benutzt wie hier in Hamburg mit dem Tunnel, sondern die haben praktisch einfach ein offenes WLAN aufgemacht und das den Datenverkehr praktisch direkt über deren Internetanschluss ins Internet gelassen. Da kamen dann tatsächlich zwei Abmahnungen und da versucht der Förderverein jetzt auch feststellen zu lassen, dass die sozusagen nicht rechtens sind.
Weil die Anwälte immer den Schwanz einziehen, wenn sie merken, dass Freifunk oder Chaos Computer Club oder sonst wer dahinter steckt und dann die Abmahnung zurückziehen und alles fallen lassen, weil sie kein Interesse daran haben, dass es durchgeklagt wird.
Mhm.
Und darum laufen jetzt diese Feststellungsklagen.
Genau. Habt ihr noch irgendwie, ein Beispiel, wo...
Moment, ganz kurz zu diesen Feststellungsklagen kann ich auch empfehlen, mal die letzte Chaos Radio Sendung zu hören. Da ging es halb um Freifunk und halb um Störerhaftung, verlinken wir in den Shownotes. Mhm. Und die ist zu dem Thema sehr hörenswert.
Genau. Habt ihr vielleicht noch irgendwie ein Beispiel, wo ich das mal ausprobieren könnte, irgendwie mit dem IPv6?
Also ich habe mir tatsächlich so ein kleines Plugin installiert für Chrome, was immer mir anzeigt, ob das jetzt über IPv6 oder IPv4 ins Internet gegangen ist. Ansonsten zum Beispiel wiesmeine.ip.de sollte theoretisch auch die IPv6-Adresse anzeigen.
Ist das nicht von der Computerbild?
Das weiß ich nicht. Kann gut sein, ja.
Dann möchte ich zum Ausgleich.
Und dann Schande über mein Haupt. Ah, powered by Computerbild. Ja, ist natürlich blöd. Und sie zeigt halt bei mir tatsächlich auch gerade nicht die IPv6-Adresse an. Das ist natürlich noch blöder.
Bei mir schon.
Ja, bei mir irgendwie nicht.
Hat nicht Heise auch sowas?
Ja, Google hat auch sowas. Also,
okay, ja. Irgendwie, ja.
Du kannst mal auf 6xs.net gehen. Da steht oben rechts in der Ecke dann so eine grüne Box, du bist per IPv6 da.
Genau.
Wie war das? 6?
Also siixxs.net.
Siixxs.
Die machen auch so IPv6-Tunnel.
Okay.
Also was noch ganz toll ist an diesem neuen IPv6-Netz, das Freifunk ist jetzt tatsächlich wirklich Internet. Das heißt, man könnte theoretisch auch im Freifunk eine Website betreiben, die dann beispielsweise von außerhalb des Freifunks abrufbar wäre.
Also vielleicht über IPv6.
Ja, über
vielleicht,
IPv6.
Vielleicht sollten wir dieses Ist-Internet auch nochmal ein bisschen erklären. Also ich meine, wenn ich jetzt meinen DSL-Anschluss habe, bekomme ich ja auch eine öffentliche IP-Adresse. Damit bin ich aber noch nicht so Internet wie Freifunk. Also tatsächlich ist ja so, dass wir ja einen ganzen Bereich öffentlicher IP-Adressen für IPv6 haben und die werden tatsächlich dann auch geroutet.
Mhm.
Also das ist ja nochmal ein Unterschied dazu, dass ich irgendwie jetzt eine IP-Adresse bei meinem Provider habe, IPv4, wohingegen wir jetzt halt bei IPv6 so einen ganzen Adressbereich haben, der halt für uns geroutet wird und der wirklich Bestandteil des Internets ist. Also die Idee vom Internet ist ja tatsächlich, ein Netz der Netze zu sein. Und eines dieser Netze ist jetzt halt Freifunk Hamburg.
Mhm. Genau, es wäre im Prinzip in Zukunft das Ziel, dass wir nicht mehr da über Berlin den ganzen Datenverkehr verschicken müssen, sondern beispielsweise in Hamburg mit Rechenzentren, PIRM nennt sich das dann, dass die im Prinzip unser Netz ins Internet routen und uns entsprechend den Datenverkehr zurückschicken.
Genau.
Und da gibt es ja auch schon erste Kontakte, so wie ich das...
Ja, wir wollen ja...
Es ist jemand dran.
Kann man so sagen? Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es in den nächsten 5 Jahren passiert.
Hoffentlich schon früher.
Also, das ist ja eine...
Um jetzt mal komplett den Druck wegzunehmen.
Eine steile These, ja.
Genau. Das ist eine ganz schöne Entwicklung. Müssen die Nutzer noch was wissen?
Ja, also einmal nochmal dieser Hinweis, hatten wir eben schon gesagt, dass sich für die Leute, die Knoten aufgestellt haben, nichts ändert. Das ist nach wie vor abgesichert, nenne ich es jetzt mal. Also dass sozusagen kein Datenverkehr da überdrängt, wenn der Internetanschluss rausgeht. Dann empfiehlt es sich, bei seinem Betriebssystem die sogenannten IPv6 Privacy Extensions zu aktivieren.
Die eigentlich per Default aktiviert sein sollten auf den meisten Systemen, wenn ich das richtig im Kopf habe?
Ja.
Was machen die?
Normalerweise eine IPv6 ist ja relativ lang, besteht halt auch wie eine IPv4 aus einem Netz und aus einem Hostteil. Und dieser Hostteil wird bei der IPv6-Adresse aus der MAC-Adresse eines Rechners
also berechnet. Also der Teil, der für den Rechner steht.
Genau. Also genau, für einen Rechner in diesem Netz. Und der wird aus der eindeutigen MAC-Adresse dieses entsprechenden Rechners halt berechnet.
Das ist so eine Nummer, die quasi die WLAN-Karte oder die Netzwerkkarte oder so identifiziert. Und die ist über alle Rechner eindeutig.
Genau. Dadurch, dass halt dass diese IPv6-Adresse aus der MAC-Adresse berechnet wird, wäre entsprechend die IPv6-Adresse eines Rechners immer gleich und ließe sich dadurch natürlich sehr einfach...
Der Teil, der für den Rechner steht, das Präfix nicht unbedingt.
Ja gut, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, auch schon im Freifunk oder so.
Auch im Freifunk, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in ein anderes IPv6-Netz gehe, habe ich vielleicht den gleichen Host-Teil. Das heißt, auch wenn ich in ein anderes Netz mich einwähle, kann es passieren, dass ich dann über Netzgrenzen hinweg über diesen Host-Teil der IP-Adresse trackbar bin, verfolgbar bin.
Genau, und die Privacy Extension, was macht die? Die wechselt im Prinzip alle, weiß ich gar nicht, paar Minuten oder so?
Weiß ich nicht, kann man glaube ich konfigurieren. Also ja, wechselt auf jeden Fall regelmäßig die Adresse, also den Host-Teil, der wird gewürfelt.
Mhm. Ja, also zufällig.
Genau. Und so, dass dann, dass man dann quasi nicht mehr trackbar ist.
Genau. Mhm.
Also nicht mehr trackbar im Sinne über die IPv6.
Gibt es irgendwelche Seiten, wo ich das prüfen kann? Dürfte schwierig sein, ne?
Also wenn ich auf eine Seite gehe, die meine IPv6-Adresse anzeigt, wie wir das eben schon mal kurz hatten, könnte ich ja theoretisch gucken, ist der Host-Teil, entspricht der meiner MAC-Adresse? Oder ist ja nicht ein 1
zu 1. Ja, oder wenn sie geändert wird, könnte ich ja auf 5 Minuten warten.
Naja, man könnte ja auch sagen, dass man quasi die MAC-Adresse rausrechnet, also das, was das wäre, und das abgleicht, ob das irgendwie plausibel ist. Aber ja, keine Ahnung.
Vielleicht hat ja auch jemand der Hörer dazu eine super Idee und darf das dann gerne über die bekannten Kanäle.
Kommentarfunktion unterhalb dieser Folge.
Genau, oder Twitter oder whatever. Ja, Twitter.
Genau.
Was man dazu aber sagen muss, also ich bin über IPv6 nicht trackbar. Das heißt ja nicht automatisch, ich bin gar nicht mehr trackbar. So.
Okay, also das betrifft jetzt nicht
mein Browser, whatever.
Genau, genau, dein Facebook-Login, dein Google-Konto, dein...
Also genau. In der Hinsicht ändert sich im Prinzip nichts.
Ja, okay.
Dann ist was gesagt, Freifunk-ID.
Dann wäre vielleicht noch die Frage, also sie sagtet, das ist eigentlich aktiviert. Kann ich das irgendwie rausfinden, ob es aktiviert ist? Gibt es da irgendwie...
Ja, das ist halt die Frage. Was du machen kannst, ist halt deine IPv6-Adresse, den hinteren Teil mit deiner MAC-Adresse vergleichen. Mhm. Und wenn die, also das so, wird nie ganz identisch sein, weil da irgendwo ein Bit gekippt ist und da noch irgendwie was zwischensteht. Aber wenn das sehr ähnlich ist, heißt das das nicht an, diese Privacy Extensions.
Mhm. Aber da wäre vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer da auch irgendwie eine super Anleitung oder eine Idee oder so, dann immer her damit.
Die übernehmen wir auch gerne in die Shownotes.
Genau. Ich habe mal irgendwo eine Tabelle gesehen, wo tatsächlich Betriebssysteme aufgeschlüsselt waren nach, ob sie Privacy Extensions sozusagen aktiviert haben oder nicht.
Mhm. Aber ich sag mal so, jetzt haben wir so ein bisschen über negative Aspekte gesprochen. Lass uns doch mal nochmal mit was Positivem schließen. Welche Chancen habe ich denn jetzt dadurch, dass jetzt Freifunk öffentliche IPv6-Adressen bietet?
Naja, die IPv4-Adressen sind ja schon mal alle, habe ich gehört.
Das meine ich nicht.
Achso.
Vielleicht beantworte ich die Frage dann selber, wenn ihr nicht drauf kommt. Das Naheliegende. Ihr könnt
jetzt quasi. Das war jetzt schon so ein bisschen in die Richtung, was vielleicht später noch kommt. Wer weiß es, na wieder keiner, war ja klar.
Oh. Nee, ich habe nichts gesagt.
Ja. Muss man wissen.
Na, Waldo, was denn?
Genau. Man kann über öffentliche IP-Adressen natürlich auch Dienste anbieten. Das heißt, ich kann auf meinem Rechner. Was weiß ich, eine Webseite, also einen Webserver betreiben und darauf eine Webseite zum Beispiel bereitstellen und die ist dann nicht nur im Freifunknetz abrufbar, sondern auch im IPv6-fähigen Internet.
Dazu möchte ich jetzt vielleicht, Entschuldigung, ich will das nicht hier alles irgendwie ins Negative oder das nicht ins Negative, aber ich sollte mir schon überlegen, ob ich auf meinem Rechner, wenn ich davon ausgehe, dass jetzt mein Laptop mein Rechner ist, ob ich da eine Internetseite drauflaufen haben will.
Solltest du dir immer überlegen.
Na ja, gut, aber also zumal ich habe das Ding doch nicht Tag und Nacht an.
Ja, sagen wir es mal so, du könntest zum Beispiel einen Raspberry Pi zu Hause an deinen Router anschließen und da beispielsweise einen Webserver drauf installieren und irgendwelche Inhalte verfügbar.
Genau.
Ja, kannst du ein Bild.
Genau.
Zum Beispiel.
Ich habe hier tatsächlich bei Heise diese Liste gefunden, welche Betriebssysteme das, die Privacy Extensions tatsächlich aktiviert haben. Ubuntu hat es ab Werk aktiviert, ab 12.04. Mac OS ab 10.7. Debian wohl nicht. Weiß ich aber nicht, wie aktuell diese Tabelle
ist. Ich sag mal, Debian-Nutzer sind dann auch in der Lage, das zu aktivieren. Ja.
iOS hat es ab 4.3 ab Werk aktiviert. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt ist. Bin
ja
nicht
so der. Ja, das sollte.
Windows hat es ab XP ab Werk aktiviert. Android hat es, hier steht Android ab 2.1, hat es dabei, aber nicht ab Werk aktiviert. Ich weiß jetzt nicht, wie das in den aktuellen Android-Versionen ist.
Ja, wahrscheinlich besser.
Tun wir die Liste oder verlinken wir die Liste auch nochmal irgendwie, dann kann man ja auch gucken.
Mhm. Ja. Wenn ihr mehr über IPv6 wissen wollt, da gibt es auch einen ganz hervorragenden Podcast von der Konkurrenz, von CRE, ich glaube Folge 197 oder sowas. Da wird 3 Stunden 50 exzessiv über IPv6 gesprochen.
Ja, das genau, kann man sich dann ja mal zu Gemüte führen.
Wenn also auch sehr hörenswert die Folge. Mhm. Sonst verlinken wir in den Shownotes.
Wie immer. Was gibt es noch?
Gut, IPv6 haben wir jetzt, denke ich. Ja gut, es gibt noch aktuelle Projekte. Ich glaube, zu Kampnagel machen wir mal irgendwann eine eigene Folge, wenn das Thema durch ist oder so.
Ja.
Würde ich gerne mal. Also ich habe da schon so ein paar Ideen mit wem. Wir könnten über das Thema Backbone sprechen. Mhm. Was ist ein Backbone?
Soll ich das jetzt erklären?
Ja, du bist unser Gast.
Ach so. was ist ein Backbone? Im Prinzip das Rückgrat des Netzes, wenn man so will.
Das hast du jetzt einfach bei im Wörterbuch eingegeben, was heißt Backbone und das ist quasi
Google Translator, ne?
Genau.
Das Ziel ist es praktisch, Richtfunkstrecken aufzubauen, die Freifunkknoten miteinander verbinden und gleichzeitig sozusagen einen von den Internetanschlüssen zu Hause unabhängigen Zugang zum Internet schaffen.
Mhm.
Das ist im Prinzip das Ziel.
Also quasi.
Beziehungsweise doch auch einfach Wolken.
Wolken verbinden.
Wolken verbinden.
Also wir haben es ja aktuell immer so, dass irgendwo lokal manchmal relativ viele Router stehen, also Freifunkknoten.
Mhm.
Und dass man diese Wolken, die lokal vorhanden sind, praktisch ja über mit Richtfunkstrecken über mehrere Kilometer praktisch verbindet.
Also quasi eine Insellösung.
vielleicht.
Ja, das ist jetzt derzeit so, also ich kann da jetzt gar nicht so super viel zu sagen, was jetzt genau die Planung da angeht, der einzelnen Standort oder so, da ist, glaube ich, André eher der richtige Mann.
Gut, machen wir mit ihm nochmal eine Folge.
Aber
vielleicht auch live von so einem Kirchturm oder so.
Per Richtfunk.
Ja, wir stehen jetzt hier oben. Ja.
Also sind derzeit, glaube ich, 3 oder 4 Standorte in Altona geplant.
Mhm.
Dabei soll so ein bisschen der Fokus gelegt werden auf das Frappant. Das ist das Gebäude, wo jetzt der
CCC. Kommt später noch zu?
Ja.
Ja, ja wo jetzt, das kann man ja ruhig sagen, wo jetzt der CCC sitzt.
Ja, genau. Und das
alte Victoria-Kaserne.
Genau, das Gebäude hat so, ich glaube, 2 oder 3 Türme, weiß ich nicht.
Genug.
Von den Türmen sieht man auf jeden Fall relativ viel von Hamburg und hat gutes Potenzial für Richtfunkstrecken. Und,
genau, das ist ja grundsätzlich eigentlich für so eine Richtfunkstrecke immer wichtig, dass man, ja, man braucht freie Sicht. Sonst genau, macht das Ganze keinen, oder, ja.
Also zwischen 2 Standorten praktisch die Sichtverbindung.
Genau. Mhm. Also die Sichtverbindung reicht, glaube ich, nicht ganz. Ist, glaube ich, auch gut, wenn quasi über und unterhalb der Sichtverbindung auch so und so viel Meter Platz sind. Ne?
Genau, es lässt sich halt alles berechnen, dass diese Fresnel-Zone heißt.
Genau, aber ja.
Aber das geht, glaube ich, jetzt ein bisschen zu weit. Also,
na, ja, genau, aber grundsätzlich müssen sich in Anführungsstrichen die Antennen sehen können.
Ja.
Sonst ist das Ganze Quatsch.
Genau.
Dafür sind halt immer hohe Gebäude total super.
Wir haben praktisch einen Projektantrag beim CCC eingereicht für diese ersten Backbone-Standorte. Das Geld wurde auch genehmigt.
Hardware ist auch, glaube ich, schon angeschafft.
Ja, Test-Hardware. Also jetzt sind das, okay. Es wurde jetzt noch nicht das komplette Geld sozusagen in Hardware investiert, es wurde mal Test-Hardware angeschafft. Hat, vor allem André hat das mal alles so ein bisschen zusammengebastelt. Wir haben uns da mal hingesetzt und versucht, das so ja, mal zu planen, wie so ein Standort eigentlich auszusehen hat technisch. Mhm. Und auch schon mal testweise jetzt aufgebaut. Ist noch nicht ganz fertig, aber sieht eigentlich ganz gut aus.
Ja.
Mhm. Und das ist dann im Prinzip so gedacht, dass man auf einem Standort hat man ja, mehrere Richtfunkstrecken zu anderen Punkten, gleichzeitig dann aber auch Sektorantennen, die praktisch, ja, wenn man so will, Richtung Boden oder
die Umgebung
ausleuchten, mit einmal natürlich Freifunk als Clientnetz, also dass sich Leute da direkt einbuchen können, aber auch ja, das Mesh im Prinzip, das Router, die dann bei Leuten zu Hause stehen in der Nähe, da dann auch an die Richtfunkstrecke per Mesh
angeschlossen. Das ist ja eigentlich auch ganz wichtig, ein Backbone, zu dem sich keine weiteren Router verbinden, ist es nicht so hilfreich.
Richtig.
Genau.
Ja. Mhm. Und wenn nochmal als Aufruf, wenn irgendwie Zuhörer noch irgendwelche irgendwo Zugang haben zu Dächern.
Im Besitz eines Hochhauses in Hamburg sind.
Beispielsweise genau. Auch das, ja. Wir sind da immer
so sehr, der Elbphilharmonie oder sowas.
Wir sind da immer sehr daran interessiert, von euch zu hören,
genau,
ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt.
Im Kirchenvorstand oder was immer.
Genau,
weil das ist doch ja irgendwie nicht so ganz einfach.
Ja. Also wir haben jetzt den Frappant, haben wir gesagt. Mhm. Was noch im Gespräch ist, ist der Traktor.
Ja, wobei man von dem Haus aus nicht so viel sehen kann, glaube
ich. Also das ist ganz noch unklar, also müssen wir nochmal gucken.
Dann ist die, glaube ich, die St. Trinitatis-Kirche und die St. Pauli-Kirche sind... Also ursprünglich war mal die Planung wohl vom Attraktor direkt zur St. Pauli-Kirche. Das ist aber nur schwer möglich, wenn bis gar nicht, weil da einfach zu viel dazwischen ist und ich weiß gar nicht, ob überhaupt eine Sichtverbindung existiert. Vielleicht gerade so.
Und jetzt muss man halt die Power aufdrehen durch die Gebäude.
Und jetzt ist im Prinzip geplant, glaube ich, über die St. Trinitatis-Kirche dann zur St. Pauli-Kirche. Und da ist wohl noch irgendwie ein Standort dazwischen, der, also ein privater Standort, der wohl auch in Frage kommt, der auch, glaube ich, zugesagt hat, das weiß ich jetzt aber nicht genau.
Mhm.
Ja. Und da muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Das sind jetzt natürlich dann, die Standorte sind jetzt erstmal als Teststandorte anzusehen. Ja. Also wir haben jetzt noch nicht irgendwie das große Hochhaus oder den Fernsehturm, wo wir jetzt gesamt Hamburg überblicken können. Hamburg ist ja auch groß. Deswegen halt jetzt erstmal so der Anfang, glaube ich, in Altona hier, weil einfach hier auch im Moment viel ist mit CCC und Attraktoren an.
Ja, genau. Gut. Und Berlin zum Beispiel ist da ja schon deutlich weiter. Die haben ja irgendwie da schon wesentlich mehr Strecken.
Ja.
Mein Traum wäre ja dann irgendwann, wenn wir dann tatsächlich in Hamburg ein Rechenzentrum haben, wo wir dann direkt ein Gateway stehen haben, das dann mit dem Internet peert, also das dann quasi hier lokal in Hamburg Freifunk zum Teil des Internets macht, nicht über Berlin, dass man dann tatsächlich vielleicht auch mit so einem Rechenzentrum mit dem Gateway dann per Richtfunk sich verbinden könnte. Das wäre ziemlich cool.
Das wäre natürlich sehr, sehr ideal, weil dann die Richtfunkstrecke natürlich sehr schnell auch angebunden wäre.
Ja.
Also wenn jemand Besitzer eines Rechenzentrums in einem Hochhaus ist...
Es muss ja gar nicht unbedingt ein Hochhaus sein. Es reicht ja auch zum Beispiel, wenn man von einem Rechenzentrum aus ein Hochhaus sieht, wo man dann auch einen Standort einsetzt.
Das stimmt.
Okay.
Da muss man nur hoffen, dass da nicht zwischengebaut wird.
Mhm.
Also wenn dann jetzt genau auf halber Strecke die nächste Elbphilharmonie geplant ist, dann hilft das natürlich nicht.
Ja, vielleicht sollte erstmal eine fertig werden bevor. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Da Details.
Da können wir ganze Folgen zu machen, glaube ich. Ja, vielleicht.
Ansonsten kann man ja auch die Standorte nicht per Richtfunk, sondern per Seilbahn verbinden und dann per USB-Stick Daten übertragen.
Ja, super, für 15 Euro das Gigabyte dann.
Genau. Also, was wir uns halt von dem Backbone natürlich, also um nochmal ernsthafter zu werden, versprechen ist, wir reden ja immer davon im Prinzip, dass wir unabhängig werden wollen von den Providern sozusagen, unabhängiges Netz aufzubauen. Mhm. Wir sind natürlich aber im Moment total darauf angewiesen, dass Leute ihre Internetanschlüsse da zur Verfügung stellen, weil sonst es einfach nur kleine Wolken geben, die nicht wirklich benutzbar wären.
Ja.
Weil sie halt keinen Zugang zu den Gateways haben. Und mit solchen Richtfunkstrecken hoffen wir halt, dass wir einfach unabhängiger werden von diesen Zugängen. Mhm. Und vielleicht auch ein bisschen zügiger. Also dass das Netz noch schneller wird.
Ja.
Weil so ein WLAN, so eine Richtungsstrecke kann schon schneller sein als der Internetanschluss zu Hause. Also deutlich.
Und ich meine, wir wollen ja das Freifunknetz auch so gestalten, dass es auch stadtweit ohne Internetverbindung funktionieren würde, dass man auch wunderbar in der Stadt untereinander kommunizieren kann, ohne aufs Internet angewiesen zu sein.
Mhm. Und vielleicht ist es ja auch irgendwann so weit, dass man natürlich vielleicht nicht unbedingt direkt Verbindung, aber über mehrere Hops sozusagen eine Verbindung auch per Richtfunk in eine andere Stadt bekommen könnte.
Ja. Das wird natürlich dann eine größere Reaktion. Ne?
2022 wird Paderborn angefunkt.
Vielleicht können wir auch mal Glasfaser verlegen zwischen den Städten.
Ja.
Aber ich sag mal, da würde natürlich ein Peering in Hamburg, was dick per Glasfaser eine Leitung zu Berlin hat, auch helfen.
Mhm.
Zum Beispiel. Oder zu anderen Städten.
Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wer da auch irgendwie, wen das so ein bisschen interessiert und wer da Lust hat mitzumachen, das ist auch immer eigentlich freitags. Findet das, glaube ich, am meisten statt, oder?
Ja, montags und freitags ist eigentlich egal. Erstmal zum ersten Aufschlagen, wo man kommt.
Ja, gut, aber klar, wenn du dann extra kommst, weil du über das Backbone sprechen möchtest und es ist keiner da. Nein, aber einfach mal vorbeikommen. Keine Ahnung, wenn man jetzt Höhenkletterer ist oder einfach das sonst wie spannend findet, denke ich, ist da Hilfe gerne gesehen.
Genau.
Jetzt mache ich hier einen Quatsch im Pad.
Sind wir schon bei Terminen oder haben wir noch mehr Freifunkthemen?
Nee, Moment, hier, es wurde schon angesprochen. CCC und Attraktor sind beide umgezogen. Und,
stimmt, das war ja, war das bei der letzten Folge noch nicht?
Nee.
Aber so lange Sommerloch gemacht. Die letzte war vom WCW aus.
Ja, und da war das. Da waren sie, glaube ich, beide dabei. Naja, wie dem auch sei, wir wollen uns hier das an Kleinigkeiten nicht aufhalten. Beide sind umgezogen. Der Attraktor, beziehungsweise beide sind nach Altona gezogen. Der Attraktor in die Nähe der Königstraße und der CCC ins Frappant. Was natürlich für Leute, die sowieso schon da wohnen, total super ist. Für manch anderen ist es natürlich dann weiter geworden.
Und ich finde es total super.
Grundsätzlich finde ich es auch gut. Mal gucken.
Die Locations sind auch echt schön.
Ja.
Also die sind echt super.
Genau, und es bleibt zu hoffen, dass da noch beide irgendwie lange bleiben. Ja, das. Genau, die Adressen, ich hoffe, es ist jetzt nie jemand irgendwie in der Humboldtstraße oder in der City Nord gelandet und die waren nicht mehr da. Die neuen Adressen findet ihr auf jeden Fall auf den Seiten vom Attraktor oder vom CCC Hamburg.
Oder auf hamburg.frafe.net.
Genau, da auch.
Also generell ist es nicht verkehrt, wenn man mal zum Treffen kommt oder so, vorher mal kurz auf die Webseite zu gucken.
Ist da überhaupt jemand?
Genau. Jetzt am kommenden Wochenende ist zum Beispiel, jetzt sind wir eigentlich schon bei Veranstaltungen, oder?
Genau, jetzt kommen die Veranstaltungstipps.
Genau. Am kommenden Wochenende, ich hoffe, wir hauen die Folge vorher raus. Hat ja bisher immer ganz gut geklappt.
Ja.
Entschuldigung, ich habe einen Kratzen im Hals.
Eine Kerze?
Kratzen.
Am kommenden Wochenende, also Ende August.
Genau, letztes Augustwochenende 2014. ist in Kiel die Freifunk Nordcon oder das FF Nordtreffen oder wie man es auch nennen möchte, wo wir ja Freifunk Nord Communities sich treffen und Thema ist Freifunk auf dem Land, auf dem Dorf.
Mhm.
Wie kann man kleinen Communities den Start erleichtern? Macht es Sinn, auf dem Dorf, auf dem Land eventuell größere Flächen zusammenzuschalten, über eine Infrastruktur zu betreiben, etc. etc. Das wird da diskutiert werden und ich bin ganz gespannt, was da rumkommt.
Mhm. Infos?
Das geht los am Freitag mit einem Get-Together, wo man so sich ein bisschen kennenlernen und beschnuppern kann. Das glaube ich, Treffen...
Also vorher duschen?
Genau. Das Treffen, ich weiß nicht, ab 20 Uhr, ab 18 Uhr, ab 19 Uhr, keine Ahnung, irgendwie sowas. Im Unrat in Kiel.
Gibt es da irgendwie eine Webseite zu?
Ja, steht in den Shownotes.
Alles klar.
Und genau, das ist das eine. Und das, dann geht es am Samstag und Sonntag ist dann Programm mit, weiß ich nicht, Workshops, Vorträgen, was auch immer. Wird sich dann zeigen. Und das findet statt im KITZ, im Kieler Technologiezentrum. Kieler Informations- und Technologiezentrum, Innovation, keine Ahnung, irgendwie sowas. Genau. Und da wird dann fleißig gefreifunkt. Genau.
Wie war das? KITZ?
KITZ. K-I-T-Z.
Ah, so. Ja, genau.
Ja. Haben wir noch was? An Veranstaltung?
Termin? Ja,
das ist. Kampnagel?
Habe ich jetzt.
Hast du nicht offen?
Aber ich guck mal hin, das ist glaube ich.
Wir haben noch im September Reeperbahn Festival, wo es einen Maker Fair geben wird. Der ist, ich glaube, 2 oder 3 Häuser weiter vom Humanist Lab.
Was ist 19. 20. September?
19. 20. September, ne? Mhm. Wird nochmal in den Shownotes erwähnt, steht aber auch im Kalender auf hamburgfreifunk.net. Da werden wir auch mit einem Stand vertreten sein, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Ja, was haben wir noch?
Kampnagel ist 25. bis 28. September.
Genau. Da werden wir The Art of Being Many befunken. Und ansonsten haben wir erstmal nur wieder reguläre Treffen, ne?
Mhm.
Gut.
Jetzt am Wochenende ist doch auch Demo in Berlin.
Stimmt. Ganz wichtig, fast vergessen. Für alle, die nicht nach Kiel kommen, fahrt nach Berlin zur Freiheit statt Angst.
Genau, das
große Demonstration gegen Überwachung, für informationelle Selbstbestimmung, gegen gegen Netzpolitik der Regierung.
Wenn man das dann Netzpolitik nennen kann.
Haben wir schon die digitale Agenda gebasht? Nee, ne?
Die was?
Du hast auch keine Nachrichten gehört, ne?
Ist das eine Idee von Herrn Dobrindt?
Nee, das ist doch diese Initiative hier von der Bundesregierung, was so heilsbringende Zukunft fürs digitale Zeitalter, keine Ahnung.
Ja gut, brauchen wir vielleicht auch nicht drüber.
Naja, okay, gut. Aber eine Sache möchte ich nochmal, da möchte ich mich nochmal drüber aufregen, wenn ich darf.
Ja, immer so, bitte.
Es gibt ja in Deutschland mehrere große Internetprovider. Einer davon hat, glaube ich, als Logo so einen Buchstaben in einer sehr markanten Farbe. Und
jetzt bräuchte ich so ein kleines Klavier, dann könnte ich den Jingle einspielen und jeder wüsste, bevor was gemeint ist. Ja, klar, man darf das auch sagen.
Genau, die deutsche Kriege kommen. Also die Regierung hat ja als Ziel für den Netzausbau das ambitionierte Ziel 50 Mbit für alle bis 2018 ausgelobt. Also meine persönliche Meinung dazu ist, das ist kein Ziel, das ist eine Zumutung. Ich bin der Meinung, da sollten wir heutzutage eigentlich schon sein, wenn man sich den internationalen Vergleich anguckt, wo Deutschland extrem weit abgeschlagen ist. Und bis 2018 wird sich das in anderen Ländern sicherlich signifikant weiterentwickeln, der Ausbau. Von daher werden wir 2018 noch desaströser dastehen, auch selbst wenn wir theoretisch diese 50 Mbit deutschlandweit haben, woran ich noch nicht glaube. Genau, wie auch immer, die Telekom hat dann gefordert, Milliardenbeträge als nochmal Zuschuss vom Staat zu bekommen, um überall Breitband über DSL hinzukriegen. Mhm. Klingt erstmal nach einer guten Idee, ist es aber nicht. DSL geht über Kupfer. Mhm. Und Kupfer skaliert halt nicht. Mhm. Schöner wäre es eigentlich, dann überall Glasfaser hinzulegen.
Also so nach dem Motto, wir gehen es jetzt an, und wenn, dann bitte machen wir es auch richtig.
Ja.
Und nicht wieder mit so einem, mit eigentlich einer Technik, die ihre besten Zeiten auch gesehen hat.
Genau.
Beziehungsweise, ja.
Ja. Wo man sich noch schön auf dem Netz, was man damals vom Staat geschenkt und vom Steuerzahler geschenkt bekommen hat, ausruhen kann.
Ja. Und wie, also klar, 50 Mbit sind jetzt besser als 6, aber
ja.
Allein schon jetzt irgendwie Stichwort WebTV etc.
Ja, die Entwicklung bleibt ja auch nicht stehen.
Nee.
Ich meine, wenn wir uns überlegen, Technologie entwickelt sich ja immer, immer, immer schneller weiter. Also es ist ja so, es gibt ja hier Moore's Law, das besagt, dass sich alle 18 Monate die Rechenleistung verdoppelt.
Mhm.
Das heißt, in den nächsten 10 Jahren wird die sich ver-128-fachen.
Mhm.
So. Und das Gleiche gilt halt auch für sehr unterschiedliche Bereiche der also von Technologie. Und vielleicht mit unterschiedlich schnellen Raten, aber das ist halt dann auch immer so ein exponentielles Wachstum. Und wenn man das wenn man dagegen hält, dass irgendwie in den nächsten 4 Jahren hier 50 Mbit angesagt sind und darüber hinaus denke ich nicht, dass der Ausbau deutlich schneller vorangehen wird, dann ist das einfach nicht zukunftsfähig, das Ganze.
Nein, das ist, ja.
Das ist also, wir werden immer, also Deutschland wird echt Standortprobleme bekommen, wenn das so weitergeht.
Ja. Ja, mal schauen, was...
Als moderne Firma, die irgendwie eine gute Anbindung braucht, überlege ich mir noch zweimal, ob ich nach Deutschland gehe. Oder ob ich mich, was weiß ich, in Japan oder sonst wo niederlasse, wo ich dann irgendwie Gigabit angebunden werde.
Skandinavien.
Das waren meine 2 Cent dazu.
Ja. Ich glaube, wir sind langsam im Off-Topic gelandet, ne?
Das fand ich noch sehr on-topic. Weil Freifunk to the rescue.
Ja, gut.
Aber wollen wir jetzt quasi gleich die Verabschiedung machen und danach ins Off-Topic übergehen?
Nee, ich...
Oder was ist der Plan?
Ich bin jetzt auch beim Thema Ärger.
Achso, aber das ist auch noch halb on-topic, ne? Ist das dann deine
Urlaubs? Ja, mach mal. Das ist, ich war, es war Sommer, ich hatte Urlaub.
Das erste Mal im Leben.
Quasi, ne, es war ja wirklich Sommer, jetzt ist ja...
Das allererste Mal.
Ach. Es war Sommer so, wie ich mir Sommer vorstelle und ja, so.
Ich habe mir einen Ohrwurm, tut mir leid.
Ich war weg, ich war unter anderem in Dänemark und bevor wir losgefahren sind, war so ein bisschen die Frage, naja, man könnte sich ja irgendwie eine dänische SIM-Karte besorgen. Erstmal war die Frage, wollen wir ein Ferienhaus mit irgendwie Internet? Mal so, nee, eine Woche geht mal ohne, das ist schon kein Problem. Und
nach 2 Tagen setzt dann das Zittern ein in der Hand.
Nee, also so, ja, ist ja auch völlig, also kann ich, finde ich okay. Dann war noch ein bisschen die Überlegung, sich quasi eine dänische SIM-Karte zu besorgen und dann über Mobilfunk. Was dann so ein bisschen damit dagegen argumentiert wurde, nee, da gibt es überall WLAN.
Mhm.
Okay. Ja, und es gab auch angeblich, also es gab überall WLAN, das stimmt schon so, und es sollte auch, also dieser Badeort oder dieser dieses dänische Moloch hat damit geworben, an jeder Ecke free Wi-Fi. Und ich sah das und dachte, ja gut, okay, nett, dann wollen wir mal gucken, ob mir jemand eine E-Mail geschickt hat, also so, ne?
Yeah. Das Zittern.
Das Zittern. Und Es fing damit an, dass ich meine Telefonnummer da hinterlegen sollte, um dann irgendwie eine SMS mit einem Freischaltcode zu kriegen, um dann das eigentlich freie WLAN nutzen zu können. Und das Ganze gesponsert von einer großen Eisfirma, wo ich ja irgendwie dachte, suboptimal, aber okay, mache ich jetzt mal. Ja, der Witz war irgendwie, dass diese Seite gar nicht funktionierte und es eigentlich, glaube ich, ein Python-Script der Seite nicht funktionierte und ich keine Chance hatte, mich da irgendwie quasi zu registrieren. Also ich wollte meine Daten da abladen und es ging nicht.
Da schmolz dann quasi die Möglichkeit, Zugang zu bekommen, so schnell dahin wie das Eis des
genau,
dieses Unternehmens.
Wo ich echt gekotzt habe und dachte, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ihr schreibt hier überall dick hin Free Wi-Fi und es funktioniert an irgendwie so einem Scheiß nicht, weil ihr es nicht hinkriegt, eure Seite vernünftig zu bauen. Dann lasst doch den ganzen Quatsch. Ich meine, okay, wenn ihr mir eine Splashpage ausliefert, wo drauf steht, hey, dieses Netz wird dir von Bauer Piepenbrink bezahlt, finde ich das okay. Na, kann man jetzt irgendwie... Ist aber noch annehmbar. Aber dann so ein Scheiß, irgendwie so, hat mich echt tierisch geärgert. Und mit so ein bisschen Suchen war es dann doch möglich, irgendwie ein offenes Netz zu finden und dann doch mal irgendwie kurz so, aber da überall dick Schilder hinzustellen, irgendwie hier Free Wi-Fi. Naja, und dieses Free Wi-Fi zog sich im Prinzip durch meinen ganzen 2 Wochen Urlaub. Ich war auch noch in Norwegen und überall am Flughafen in verschiedenen Städten. Also
ja, Free Wi-Fi am Flughafen ist ja auch immer gelogen.
Genau, da dachte ich halt auch schon wieder, Mensch, hier in Norwegen ist vielleicht fortschrittlicher als Dänemark, Free Wi-Fi, ja, nichts da. Irgendwie.
Wobei, ich muss auch sagen, wo ich tatsächlich positiv überrascht worden bin bezüglich Free Wi-Fi. Ich war ja letztes Jahr, bin ich nach Tromsø geflogen, ganz im Norden von Norwegen, und bin dann da auch eine Strecke, also zwischen Oslo und Tromsø, mit Norwegian geflogen.
Mhm.
Und da hatten sie tatsächlich an Bord, auf dem Flug, Free Wi-Fi.
Ja.
Und ich konnte darüber twittern. Gut, es war nicht schnell, aber wow. Ich meine, wir leben die Zukunft. Freies WLAN im Flugzeug.
Und du musst
also kostenloses. Frei ist ja nochmal was anderes, aber...
Ja, und du musst das Ding nicht registrieren?
Nein.
Ja, das hatte ich nämlich noch so im Hinterkopf. Und dachte dann auch, ja, hier, Free Wi-Fi, ja, nichts. Da, am Flughafen war es sogar so, dass man da irgendwie bezahlen sollte. Und da dachte ich, also, wie kann es sein, dass hier irgendwie steht Free Wi-Fi? Also, mein Verständnis von Free Wi-Fi ist noch irgendwie ein anderes. Also, dass ich mich frei auf diese Splash-Page verbinden kann.
Das ist auch schön.
Ja, das kann es dann irgendwie nicht sein. In Kopenhagen hatte ich dann irgendwie ein Netz, das... war so halb kaputt oder sie hatten es nicht richtig irgendwie umgesetzt. Also HTTP ging irgendwie nicht, aber irgendwelche Chat-Geschichten liefen dann und ich hatte irgendwie 2 Stunden Aufenthalt.
Na gut, ich meine, Internet ist ja nur zum Bruchteil HTTP.
Ja.
Also Web ist ja nicht alles.
Nein, das stimmt. Ich fand es nur dann irgendwie ein bisschen witzig. Das
ist
irgendwie.
Katzenbilder gehen auch per BitTorrent oder so.
Ja, genau. Aber irgendwie, also ich musste ein bisschen schmunzeln, dass sie das irgendwie HTTP nicht ging, aber der Rest irgendwie so und hat mich auch wieder irgendwie geärgert. Was dazu kam, irgendwie hier dieses Urlaubsdatenpakete buchen für Mobilfunk. Oh ja, und man dachte, das ist eine absolute Frechheit.
In jedem Land neu?
In jedem Land neu und für irgendwie 50 Megabyte irgendwie 3 Euro am Tag von einem
Anbieter. Hey, das ist fast so günstig wie in Deutschland.
Naja, von einem Anbieter, der eigentlich zu dem Anbieter gehört, bei dem man sowieso in Deutschland schon Kunde ist, finde ich es irgendwo schwierig, das zu rechtfertigen. Ärger mit Technik. Im Urlaub. Da habe ich mir auch echt überall mehr Freifunk gewünscht. Weil ich dann wieder irgendwie so gemerkt habe, an funktioniert super.
Ich meine, so ähnliche Konstrukte wie Freifunk gibt es ja auch in anderen Ländern. Wir hatten zum Beispiel die Tage freitags immer Traktor Besuch. von aus Italien. Hab dann länger mit einem da gesprochen und er erzählte halt so von Linux. Das ist quasi also deren Local Community Wi-Fi. Und haben da so ein bisschen drüber gesprochen. Also die haben da so ein bisschen Probleme, das wirklich auf das Volk zu kriegen. Die gesellschaftliche Situation ist halt ein bisschen anders als hier. Dann auch zu, haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wie man das dann den Leuten erklären kann, warum es trotzdem eine gute Idee ist, sowas zu unterstützen. Ja, war ganz spannend. Community-mäßig sind sie wohl relativ klein. Ich habe dann mal angeregt, dass sie vielleicht sich meine Freifunk-API eintragen können. Das, also, ich finde das also so ganz spannend, diese Freifunk-API, dass man da mal so quasi sehen kann, community-mäßig, wie entwickelt es sich und was sind die Unterschiede und so. Das müsste man mal viel mehr auswerten. Und mir schwebt ja auch nochmal sowas vor, so eine Umfrage auf freiwilliger Basis, wo man mal so ein bisschen rausfinden kann, was eigentlich so die Leute im Freifunk-Umfeld bewegt. Warum sie Freifunk machen, wie sie sich einbringen, wie sie sich einbringen wollen, was ihnen wichtig wäre, was sie für Ideen haben, wie lange sie dabei sind, etc., etc., etc. Das einfach mal auf freiwilliger Basis so eine Umfrage zu machen und einfach mal ein bisschen zu schauen. Fände ich mal ganz spannend, könnte man vielleicht mal machen.
Machen wir doch einfach. Also
so ein Freifunk-Zensus.
Ja, also vielleicht
in freiwillig.
Ein bisschen schwierig, aber wenn ihr schon irgendwie, ja, keine Ahnung, uns würde interessieren, warum ihr eigentlich Freifunk macht, twittert, schreibt.
Das ist vielleicht auch mal eine ganz schicke Idee. Was hältst du davon, wenn wir einfach mal unsere Hörerinnen und Hörer, die einfach mal Lust haben, so ein bisschen ihre Sicht zu schildern, einfach mal auffordern, sich zu melden und vielleicht kriegt man ja mal mit der einen oder dem anderen ein Gespräch hin.
Ja, finde ich gut.
Ihr seid hiermit aufgerufen, meldet bei uns, meldet euch bei uns per Twitter, per Kommentarfunktion unterhalb des der Folge oder per E-Mail an. Keine Ahnung. Schreibt mal in die Shownotes.
Aber ich, ja. Genau. Wie wir uns sowieso über jeglichen Kommentar und Anregungen und so weiter.
Kritik, positive wie negative. Hauptsache konstruktiv und sachlich.
Genau, ist immer gut. Kommen wir noch zu so ein paar Sommerloch-Themen.
Wird es so richtig off-topic?
Ja.
Okay. Wollen wir uns an dieser Stelle erstmal bei allen verabschieden?
Die keinen Bock auf Off-Topic haben. Ja, wenn's, wer keine Lust, wer sich, nee.
Also Freifunk machen wir jetzt nicht mehr.
Nee, nicht so richtig, nee.
Nee, nee, okay. Gut, in dem Sinne, viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal.
Ansonsten, ich glaube aber, man kann, also ich habe hier auch nicht mehr viel auf dem Zettel.
Ja, dann machen wir jetzt einfach.
Genau, also, zum Thema Sommerloch. Der Wasserfilter.
Ich habe einen neuen Wasserspeicher.
Ja, ist, also, okay. Der Wasserfilter findet Nachahmer. Ich kann nach wie vor sagen, ich glaube, es ist Quatsch. Aber ich habe ja nur mit der Person direkt gesprochen. Ich sage jetzt keinen Namen.
Ich weiß, wer du meinst.
Ja, und die war der Meinung, es hätte was geholfen. Wobei die Person auch schon wieder der Meinung war, dass die die Markenfilterkartuschen bessere Qualität produzieren als die No-Name.
Müssen wir mal eine Doppelblindstudie machen.
Ja, ich weiß es nicht. Wenn da jemand Erfahrung zu Wasserfiltern hat, auch immer her damit. genau, dann gibt es so ein paar Sachen.
Was lachst du, Leo?
Zum Thema
Wasserfilter.
Oh, das passt gut zum Thema Wasserfilter und Magneten am Kopf. Dr. Axel Stoll
ist
tot. Ja, großartiger Verschwörungstheoretiker.
Ja.
Das wusste wieder keiner, war ja wieder klar. Wir haben es jetzt gesagt. Keine Ahnung, wer sich auch Magneten am Kopf halten will oder mit Flugscheiben zum Mond
Dr. Axel Stoll. Außerdem wird es keine Folgen mehr von NSFW geben. Schade. Stimmt. Ist aber so, ist, denke ich, dann auch okay. Und
kann auch was Neues kommen.
Genau. Und es gibt nicht nur Dinge, die von uns gehen, sondern es soll wohl wieder Winamp geben. Wer weiß, was sich da...
Irgendwer sagte neulich, es war nie tot.
Ah, ja, ich weiß nicht. Nee. Gucken, was kommt. Ja, und sonst? Nee, sonst...
Ja, und selbst?
Sonst habe ich hier nichts.
Haben wir noch was zu Paderborn?
Paderborn, sonst...
Was? Wieder Freifunk.
Was ist eigentlich dieses Paderborn?
Ja, machen wir das nächstes Mal.
Paderborn? Oh. Ja, ja. Ja.
Da bringen wir einen richtigen Knüller. Ich will jetzt keine Spannung aufbauen, das wird ja der absolute Hammer.
Die spielen ja jetzt in der ersten Liga. Na gut. Verabschieden wir uns vielleicht, und ich glaube, wir sind auch schon wieder bei einer Stunde oder so. Verabschieden wir uns an dieser Stelle.
Sind über eine Stunde, oder?
Weiß ich nicht. Dann machen wir jetzt mal Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Haltet die Ohren steif. Funkfrei.
Kommentiert.
Genau.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören.
Willst du auch Tschüss sagen?
Tschüss.
Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ja. Naja, den einen oder anderen hat man ja jetzt auch schon mal gesehen.
Das stimmt.
Aber,
und sieht man vielleicht auch wieder.
Genau. Erstmal. Ja, hast du eigentlich schon eine Karte?
Ah, das muss ich jetzt auch mal erzählen. Es geht ja das Gerücht, Entschuldigung, bevor wir jetzt wirklich abschalten. Es geht ja das Gerücht um, der Kongress sei ausverkauft.
Okay.
Hatte ich jetzt am Samstag eine besorgte Anfrage von jemandem, er hätte gelesen, irgendwie auf events.ccc.de, es wäre ausverkauft. Tatsächlich gab es da einen Artikel dazu, dass eine Veranstaltung ausverkauft sei. Das war aber nicht der Chaos Communication Kongress, der 31., sondern dafür gibt es nicht noch keine Karten. Ich glaube hier irgendwie Main, Rhein, Meta, keine Ahnung, Chaos Days oder sowas, irgendwie jährlich stattfindende Veranstaltungen.
Gut, ja. Also entspannt euch, alles ist gut.
Genau.
Und bis denn, dann.
Bis zum Kongress.
Soll ich jetzt nochmal so klatschen, dass das fürs Schneiden einfacher ist?
Ja, mach das doch.